was von Davids Könighaus noch übrig bleibt, gleich einem abgehauenen Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird dem Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt dich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie ein Stockhieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüften.
Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten.
Kuh und Bären teilen die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper. Ein Kind greift in die Höhle. Höhle der Otter.
Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn. Das Wissen um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorspritzt, als Zeichen für die Völker sichtbar. Sie werden nach ihm fragen und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein.
Wenn diese Zeit da ist, streckt der Herr noch einmal seine Hand aus, um den Rest seines Volkes zu befreien. Von überall holt er die übrig gebliebenen Israeliten zurück. Aus Assyrien, aus Unter- und Oberägypten, aus Äthiopien, aus Elam in Persien, aus Babylon, aus Hamat in Syrien und von den fernen Inseln und Küsten. Mitten unter den Völkern richtet er ein Zeichen auf, das ihnen den Weg weist. So sammelt er die Menschen, die aus Israel und Juda vertrieben und in die ganze Welt verstreut wurden. Aus allen Himmelsrichtungen holt er sie zurück.
Liebe Gemeinde, liebe Kinder, liebe Gäste, es ist kein gewöhnliches Weihnachtsfest, das wir heute feiern. Wir feiern es inmitten einer weltweiten Krise. Die Krise setzt uns allen zu, einem jeden von uns auf eine eigene Weise. Jeder empfindet die Belastung anders. Ja, wir sind momentan alle irgendwo in Bedrängnis. Wir können es nicht einfach ignorieren. Es wäre nicht aufrichtig. Wir können nicht so tun, als ob alles wie immer wäre. Manche meinen sogar, ein solches Weihnachtsfest haben wir seit Ende des Krieges nicht gehabt. Ich kann das schlecht beurteilen. Ich bin noch nicht so lange dabei. Aber dennoch bin ich sehr dankbar, dass wir diesen Gottesdienst heute miteinander feiern können, dass wir uns hier treffen können. Wenn wir uns erinnern, die Ostergottesdienste sind dieses Jahr komplett ausgefallen. Aber die Bedrängnis lehrt uns, dass wir auf das Eigentliche dieses Festes schauen wollen. Es geht nicht um die Tradition, es geht nicht um Stimmung, um Familienbesuche, um gutes Essen und Geschenke. Das wurde uns ja zum Teil genommen. Es geht um eine Person, es ist Jesus. Unser Herr Jesus Christus kam als Erlöser in diese verlorene und krisengeschüttelte Welt. Die Kinder haben uns unseren Predigtext so wunderbar vorgetragen und mit ihren selbstgemalten Bildern vor Augen gestellt. Herzlichen Dank euch. Wir haben vorhin das bekannte Weihnachtslied gehört, es ist ein Ros entsprungen. Der Anfang dieses Liedes bezieht sich hier auf Jesaja 11, Vers 1. Jesaja beschreibt die Geburt eines Königs, dass ein Zweig hervorgeht aus einem Stumpf eines toten Baumstamms. Allerdings geht es in Jesaja 11 nicht um ein Blümlein, sondern um einen Zweig, der aus einem toten Stumpf kommt. Das altdeutsche Wort für Zweig ist Reis und daraus wurde die Rose in dem Weihnachtslied. Und wer ist Jesse? Jesse ist Isai, ist der Vater des Königs Davids von Israel. Und dieses prophetische Bild des aufwachsenden Zweiges aus dem toten Baumstumpf beschreibt die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Jesus kam in bitterer Armut und obdachlos in einer Krippe zur Welt. Dabei war er von seiner menschlichen Abstammung her ein Nachkomme des Königs Davids. Aber die Königsdynastie Davids hatte mit der Vertreibung Israels ins babylonische Exil aufgehört. Es gab danach keinen König mehr aus dem Geschlecht Davids. Davids Nachkommen, die es noch gab, als Jesus geboren wurde, waren verarmt und bedeutungslos. Aber Gott hatte durch die Propheten, hier durch Jesaja, 700 Jahre vorher verheißen, dass der Erlöser, der Messias-König, auf dem Thron Davids sitzen sollte. Und so ließ Gott Jesus, seinen geliebten Sohn, in Israel, das ein von Rom unterworfenes Land war, mitten in einer Krise zur Welt kommen. Ja, Jesus kam mitten hinein in unsere menschlichen Tiefen. Und dabei war er Gott, der ewige König. Und dann beschreibt Jesaja das Auftreten dieses Königs und seine gerechte Herrschaft in den Versen 2 und 3. Wenn wir in die Bibel schauen, in die Evangelien, dann sehen wir da Jesus vor uns. Er war vollkommen erfüllt vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist, wie nie einer zuvor. Es wird ein siebenfacher Geist genannt. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die Zahl 7 bezeichnet die Vollkommenheit Gottes. Jesus lebte auf der Erde als Mensch. Er war vollkommen gerecht. Er tat nie eine Sünde, nie etwas Falsches. Er urteilte immer vollkommen gerecht über die Menschen. Und in der Bergpredigt sagt er zum Beispiel, Wer auf seinen Bruder zornig ist und ihn einen Dummkopf oder einen Narren nennt, wird dem Gericht und dem Feuer der Hölle verfallen sein. Ja, warum denn spricht er so ein hartes Urteil? Die Menschen sehen sich im Grunde alle nach Harmonie und Frieden. Aber wir erleben Spaltung, wir erleben Entzweiung, Zerrüttung und Krieg. Und sagen wir nicht vorstellen, das kommt alles von der Politik. Denn Jesus fragt, wie sieht es denn in deinem eigenen Herzen aus? Von dort her kommt die ganze Bosheit, der Hass und der Unfrieden. Da ist das Problem. Und dann sehen wir ihn zusammen mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Sie haben eine Frau zu ihm gebracht. Die war beim Ehebruch ertappt worden. Die muss gesteinigt worden. Steht so im Gesetz. Ist doch klare Sache. Keine Diskussion, Urteil muss vollstreckt werden. Und was sagt Jesus dazu? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Mit anderen Worten, wie sieht es in eurem eigenen Herzen aus, mit euren unreinen Gedanken? Jesus sieht in das Herz des Menschen hinein. Er kennt uns durch und durch. Und darum urteilt er vollkommen gerecht, ohne Ansehen der Person. Und dann fährt Jesaja fort in den nächsten Versen 4 und 5, die gerechte Regierung dieses Königs zu beschreiben. Er ist ein starker Herrscher, der den Armen und Benachteiligten Recht verschafft und der den Bösen bestraft und aus der Gesellschaft entfernt. Ja, so einen starken und gerechten Herrscher, der politische Macht hat, den hätten wir auch gerne. Der endlich das Böse und die Ungerechtigkeit in der Welt beseitigt und da mal richtig aufräumt. Der eine absolut gerechte Herrschaft aufrichtet. Im Grunde sehnt sich doch jeder Mensch danach. Wäre doch schön, oder? Es war auch zur Zeit Jesu so in Israel. Sie erwarteten den Messias. Sie erwarteten, dass er ein politischer Retter sein würde. Aber der Herr Jesus hat eine politische Herrschaft nie angetreten. Jedenfalls damals nicht. Stattdessen ließ er sich von den Menschen ans Kreuz nageln. Warum denn? Er musste zuerst unser eigentliches Problem lösen. Nämlich das Problem unseres Herzens, das böse ist, das egoistisch und friedelos ist. Das Herz des Menschen ist das eigentliche Problem, aus dem alles Böse und alle Sünde entspringt. Und dieses menschliche Herz muss zuerst von Jesus erneuert werden. Und das geschieht heute. Wer an Jesus glaubt, wer sich ihm anvertraut, dessen Herz wird Jesus verändern und nach dem Willen Gottes erneuern. Das ist die Tatsache. Jesus wird nämlich der König seines Lebens. Er schenkt ihm Frieden mit Gott und dem Mitmenschen. Es ist das Evangelium heute, die Einladung an jeden Menschen. Aber jetzt fragen wir uns, was wird denn aus unserer heillosen und friedelosen Welt? Ist das Gott egal? Wir erleben leider täglich mehr, wie sich die Bosheit und die Ungerechtigkeit in der Welt immer mehr ausbreiten. Die Lüge, der Hass, die Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und Machtausübung ufern immer mehr aus. Aber Gott lässt uns über die Zukunft der Welt nicht im Unklaren. Er kümmert sich auch darum. Denn Jesus hat damals, also als Mensch auf die Erde kam, die weltliche Macht nicht angetreten. Er ist wieder zurück in den Himmel gegangen, von wo er gekommen war. Aber unser Text zeigt uns, Jesus ist nur vorübergehend abwesend. Denn Jesus wird bald wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, das zweite Mal, wird er nicht als hilfloser Säugling in der Krippe in die Welt kommen, sondern als herrlicher König in Macht und in Majestät. Jesus möchte nämlich nicht nur der König unseres persönlichen Lebens sein. Seine Herrschaft ist nicht nur ein geistliches Reich, das sich in den Herzen der Gläubigen und innerhalb der Gemeinde abspielt. Ja, es ist heute noch der Fall. Ist noch so in der Gemeindezeit, in der Gnadenzeit, die wir noch haben. Aber es wird mal zu Ende sein. Denn unser Text bezeugt klar, der Herr Jesus wird einmal König und Richter der ganzen Welt sein. Jesus wird in Recht und Gerechtigkeit regieren. Und das heißt, er wird den Schwachen nicht unterdrücken, so wie das heute der Fall ist. Er wird bei seiner zweiten Ankunft auf der Erde sein göttliches Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten. Glauben wir das? Dieses Reich Gottes beschreibt Jesaja dann in den Versen 6 bis 8. Und da zeigt er uns Szenen, die sind einfach unglaublich. Er zeigt uns die Tierwelt zuerst. Das große Fressen und Gefressenwerden hört auf. Es gibt keine Feindschaft mehr zwischen den Tieren, zwischen den Fleischfressern und den Grasfressern. Der Wolf und das Lamm wohnen in demselben Stall. Kuh und Bär weiden zusammen auf der Wiese. Der Löwe wird zum Vegetarier und wirkt trockenes Gras herunter. Während neben ihm ein frisches, leckeres Steak auf der Wiese steht. Gibt's sowas? Ja, und dann ist da sogar Friede zwischen Mensch und Tier. Die arme, geschundene Schöpfung kommt endlich zur Ruhe. Es herrscht der vollkommene Schöpfungsfriede unter dem Friedefürsten Jesus. Ja, aber das kann doch nur ein Traum sein, ein Märchen, eine Utopie. Können wir uns das vorstellen? Also ich kann, ja? Also ich kann es mir kaum vorstellen. Aber es ist für mich noch weniger vorstellbar, dass die Menschen den Weltfrieden selber schaffen könnten. Mit ihrer Technik, mit ihren menschlichen Methoden, mit ihrer Politik von Machtausübung und Machtausweitung. Sie produzieren stattdessen immer nur neue Kriege, Diktaturen und Katastrophen und versuchen immer noch die Utopien von der gerechten Welt gemäß ihren Ideologien aufzubauen. Aber ohne Gott muss alles menschliche Bemühen um eine perfekte Welt scheitern. Er wird der Löwe Gras fressen, als dass der Mensch das Paradies auf Erden schafft. Nur unter der Herrschaft Jesu ist wahrer Friede auf Erden möglich. Nur Jesus schafft den Frieden, den kein Mensch schaffen kann. Und heute fragen die Menschen angesichts des Bösen und der zunehmenden Gesetzlosigkeit, warum lässt Gott das alles zu? Warum greift er nicht ein? Oh ja, Gott wird ganz sicher eingreifen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Jesus wird mit allem Bösen bei seiner Wiederkunft endgültig Schluss machen. Wir wissen von unserer Bibel, die Gerichte Gottes werden kommen über diese Welt. Das steht in Gottes Wort. Den Gottlosen und Gesetzlosen, der sich Jesus widersetzt, wird Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes. Das steht hier in Vers 4. Und dieses Wort zitiert der Apostel Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Diese Aussage bezieht sich auf den letzten und größten Verführer der Menschheit, der sich in unseren Tagen bereit macht, seine gesetzlose und zerstörerische Herrschaft anzutreten, um die Menschheit zu verführen, damit sie schließlich den Satan anbeten. Aber was ist er vor Jesus? Ein Nichts, ein Hauch. Was für ein anderes Programm hält Jesus dagegen bereit? Alles Böse wird einmal enden. Jesus macht alles neu. Und das hören wir dann in den Versen 9 und 10. Statt dem nie endenden Streben nach Macht und Geld, wie wir es heute haben in der Welt, wird man unter der Herrschaft des Herrn Jesus nach der Erkenntnis Gottes streben. Statt dass man Juden und Christen hasst und verfolgt, werden die Heidenvölker nach dem Gott Israels fragen und nach Jesus, seinem Messias. Die Erde wird statt von Lüge und Gesetzlosigkeit von der Erkenntnis Gottes erfüllt sein, wie das Meer die Erde bedeckt. So steht's hier. Glauben wir das? Also ich habe keinen Zweifel dran, dass das wörtlich gemeint ist. Das sind keine menschlichen Ideen, das ist keine politische Utopie. Denn Gott erklärt in diesem Abschnitt zweimal feierlich, es wird geschehen. Also da handelt es sich nicht nur um Bilder, die man irgendwie geistlich deuten muss. Und ihre Deutung hängt irgendwie von der subjektiven Meinung des Auslegers ab. Nein, es wird ganz gewiss so kommen, wie Gott es gesagt hat. Da habe ich keinen Zweifel dran. Und warum wird das so sein? Gott gibt uns in den letzten beiden Versen noch ein Zeichen dafür, dass er sein Wort erfüllt. Gott erfüllt sein Wort so, wie er es uns gegeben hat, so wie er es geredet hat und an dem, dem er es gegeben hat. Was ist dieses Zeichen? Das Volk des Königs kehrt, bevor der König sein Reich aufrichtet, zurück in das Land seiner Väter. Und dieses Volk ist das Volk Israel. Dieses Volk hat sich Gott als sein Eigentum erwählt. Gott hat sein Eigentum niemals aufgegeben. Er hat ihnen schon durch Mose ewige Treue geschworen, egal was passieren würde. Das Volk der Juden ist vor knapp 2000 Jahren von den Römern aus dem Land Israel vertrieben worden. Es hat überlebt, knapp 2000 Jahre, verstreut in hunderte Länder in der ganzen Welt. Und dann kam es zurück, es ist zurückgekehrt, es hat sein angestammtes Land wieder in Besitz genommen. In der ganzen Menschheitsgeschichte gibt es kein vergleichbares Beispiel, wo so etwas geschehen wäre. Das ist ein Wunder des Allmächtigen. Hätten wir uns das vorstellen können vor 500 Jahren? Also ich nicht. Aber der allmächtige Gott hat sein geliebtes Volk wieder zurück in sein Land gebracht. Wir hatten zwei verheerende Weltkriege. Diesen entsetzlichen Holocaust. Er konnte das Volk der Juden nicht vernichten. Und dann hat die internationale Völkergemeinschaft der Gründung des Staates Israels zugestimmt. Das ist heute eine geschichtliche Tatsache. Das müssen wir nicht mehr glauben. Das können wir sehen mit eigenen Augen. Das ist gerade mal 4,5 Flugstunden von hier entfernt. Die Existenz des Staates Israels ist kein prophetisches Bild, sondern seit dem Jahr 1948 eine selbstverständliche Realität. Ein sichtbares Zeichen für die ganze Welt, für die Treue Gottes. Gott gibt der Welt mit Israel ein sichtbares Zeichen. Sein Wort ist wahr und er erfüllt es, wie er geredet hat. Er sagt es aller Welt, damit die Menschen umkehren zu Jesus und an ihn glauben. Israel ist das deutlichste Zeichen Gottes, dass die Wiederkunft Jesu als König kurz bevorsteht. Gott will nun in unseren Tagen mit seinem Plan zum Abschluss kommen. Und darum haben wir als Gläubige, auch in der gegenwärtigen Krise, keinen Grund, Furcht oder Verzweiflung zu haben. Schauen wir doch weiter. Gott bereitet nun etwas Wunderbares vor, nämlich das Kommen Jesu und seines Friedensreiches. Und heute, inmitten der Krise, inmitten unseren persönlichen Krisen, darfst du wissen, Gott hat dein Leben in seiner Hand. Und er hat die Weltgeschichte in seiner Hand. Darum dürfen wir voll Freude und voller Hoffnung sein. Wenn wir nun das Kind in der Krippe anschauen, dann sehen wir in ihm unseren geliebten Herrn und Erlöser und den bald wiederkommenden Friedenskönig. Jesus kam zu überwinden und er kommt bald wieder. Jesus hat den Tod überwunden, die Sünde. Er hat die ganze Welt überwunden, mit ihren Krisen, mit ihrer Verlorenheit. Und er hat auch deine persönlichen Probleme und deine Nöte überwunden. Er ist mit ihnen längst fertig geworden. Gott hat uns mit Jesus so unendlich reich beschenkt. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben ewiges Leben. Wir haben eine wundervolle, unvergängliche Hoffnung. Machen wir uns das wieder neu bewusst an diesem Weihnachtsfest. Und so wollen wir auch heute an diesem besonderen Weihnachtsfest uns von dem Kind in der Krippe mit Freude anstecken lassen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Sei getrost. Er kam zu überwinden. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir loben und preisen dich, dass du gekommen bist, dass wir daran wieder denken dürfen. Und du wirst wiederkommen. Herr, das ist unsere Hoffnung für uns und für diese Welt. Und so lass du es Licht werden in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserer Umgebung, dass wir dich bezeugen, dass wir Lichter sind, dass wir Hoffnung, Trost und Licht bringen zu den Menschen, die noch verzweifelt sind, dass doch noch solche Seelen sich dir zuwenden und ebenfalls erlöst werden und erfüllt mit Hoffnung und ewigem Heil in dir. Wir danken dir dafür und loben deinen heiligen Namen. Amen.